Er hat einen wichtigen Auftrag. Er soll maßgeblich mit dafür sorgen, dass einer der Traditionsvereine im deutschen Fußball wieder in die Bundesliga aufsteigt. Die Rede ist von Jonas Bold. Der Vorstand vom HSV ist mittlerweile seit über 2 Jahren in der Hansestadt tätig. Dass er ein sehr großes Herz sowie Leidenschaft für Eishockey sowie die DEL hat, wissen womöglich nicht allzu viele. Aber genau dazu sprechen wir heute. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, Bold ist richtig tief drin, wenn es ums Eishockey geht. Wir haben uns Anfang dieser Woche in Hamburg getroffen und diese Folge aufgenommen. Und wir haben über ganz viele, wie ich finde, spannende Themen gesprochen. So erzählt Bold von seiner Leidenschaft für die DEG und wie er in jüngeren Jahren Tickets mit seinen Kumpels für die Bremenstraße ergattert hat. Warum er einen speziellen Draht zu Marco Novak, Alex Bartha, Matthias Niederberger und Christian Winkler von Red Bull München hat, erfahrt ihr ebenso. Es geht außerdem um die mediale Aufmerksamkeit für die DEL und ob diese aus Sicht vom HSV-Sportvorstand reicht. Und er erklärt sehr schlüssig, warum die mentale Komponente der Spieler im Sport, vor allem auch im Fußball, immer noch unterschätzt wird. Es gibt nichts Härteres als den europäischen Spitzenfußball, wenn wir uns das Mentale ansehen, sagt Bold. Es ist ganz viel drin in dieser Folge. Auch ein sehr persönlicher Eindruck, wie Bold privat von seiner Managementfunktion abschaltet und wie ihm dabei die Spiele der Penny DL helfen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Mit Jonas Bold. Wir starten die Woche mit einem neuen Podcast, auf den ich mich freue. Das ist seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder ein Gespräch, was ich nicht remote führe, sondern persönlich. Und ich sage hallo, Jonas Bold.
Moin.
Moin, grüß dich. Wie geht's dir?
Sehr gut, ja, doch, kann nicht klagen. Bin ja aus einer anderen Sportart, aber mit einem guten Ergebnis am Wochenende lässt sich's in die Woche immer besser starten.
Ja, das ist schon so, ne? Lass uns damit mal einsteigen. Das ist ja, glaube ich, auch Sportarten unabhängig. Wenn so ein Wochenende vernünftig funktioniert mit einem Sieg, dann geht man schon beschwingter in die neue Arbeitswoche.
Ja, also man muss es natürlich in der Funktion sicherlich ein Stückchen ergebnisunabhängig alles betrachten, wenn man strategisch denkt, aber man spürt das einfach in allen Belangen. Der Kontakt zur Mannschaft, zum Trainer, auch auf der Geschäftsstelle, in die Richtung der Medien ist natürlich immer positiver, wenn man gewonnen hat.
Ja, wir haben so ein paar Themen, oder ich mir zumindest, zurechtgelegt und du hast schon damit losgelegt, dass du aus einer anderen Sportart kommst, aber es gibt unterschiedliche Verbindungen zum Eishockey, zur DEL. Lass uns damit doch dann mal direkt starten. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal sagen, wer ist denn eigentlich dein Herzensclub?
Das fällt mir eigentlich relativ leicht, denn ich bin Ende der 80er, zu Beginn der 90er in Düsseldorf zur Grundschule gegangen und das war ja die glorreiche Zeit an der Bremenstraße. Als zunächst mein Vater mich mitgenommen hat und ich dann später mit 2, 3 Klassenkameraden uns dann ja in der Tat öfters auch mal so ein bisschen reingeschmuggelt haben, weil es war nicht ganz so einfach, Karten zu kriegen. Die Eishockey-Tickets waren damals auch deutlich teurer als Fußball-Tickets und dann haben wir manchmal zu dritt oder zu viert irgendwo 2 Erwachsenen-Tickets bekommen können und dann die Ordner beredet, dass wir doch als 9- oder 10-Jährige dann zu viert irgendwie rein konnten. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und die Stimmung damals war natürlich sensationell. Ich habe neulich irgendwo in einem Podcast gehört, dass selbst Uli Hoeneß mal DEG-Fans eingeladen hat, um die Stimmung im Olympiastadion besser zu machen. Das fand ich total bemerkenswert. Und ich kann mich auch sehr gut erinnern, dass dieser Go West Song von den Pet Shop Boys, der später dann in Dortmund sehr stark bekannt wurde, doch schon deutlich früher an der Bremenstraße zu hören war.
Ja.
Also von daher, ich bin dann später ja nochmal nach Düsseldorf zurückgekommen und habe dann durch meine räumliche Nähe auch zur Bremenstraße, zur Trainingsstätte selber eine ganz gute Verbindung auch zu den Jungs damals aufgebaut und zu manchen hat er jetzt auch noch gehalten, sind leider nicht mehr alle da, die damals dann vor 3, 4 Jahren bei der DEG gespielt haben.
Dann lass uns da mal bleiben, sag mal ein paar Namen, zu wem gibt es so aktuell noch Verbindung?
Also zu den Jungs, die jetzt noch da sind, ab und zu dann mal zu Alex Bartha oder Marco Novak. Frühere Zeiten waren es die Niederbergers, insbesondere Matthias und ja, aber auch damals Manu Strodel. Oder insbesondere Maxi Kamera, der ja jetzt erst die Seiten gewechselt hat.
ja, Bremenstraße, gutes Stichwort. Lass da noch mal kurz ein bisschen bleiben. Was hat damals, es ist natürlich
berühmt-berüchtigt, die Spielstätte. Was war so damals dieses besondere Etwas für dich dann auch als Eishockey-Fan, als du da die Spiele sehen konntest oder sehen wolltest und wenn ihr überredet habt, die Ordner reinzukommen?
Ja, es war natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit der DEG. Ich glaube, sie sind da 3 oder 4 Mal hintereinander deutscher Meister geworden in immer packenden Duellen. Und ich fand einfach so bemerkenswert diese Stimmung. Immer ausverkauft, immer positiv. Natürlich wurde der Gegner auch mal ausgepfiffen, aber man hat immer in den Reihen dann irgendwie auch Gegnerfans gesehen, die zusammen Bier getrunken haben. Also es gab nicht diese Rivalität auf den Rängen, sondern eben auf dem Eis. Und die Kreativität der Fansongs, die haben mich schon begeistert. Und zu der damaligen Zeit waren die Fußballstadien ja auch nicht ganz so komfortabel, wie sie vielleicht heute sind. Also viele Stadien mit Laufbahn, oft nur halb voll, so die richtig die Stimmung ist nicht übergeschwappt. Und das war beim Eishockey vor allen Dingen an der Bremenstraße sehr, sehr bemerkenswert. Ich bin dann Anfang der 90er Richtung Heidelberg gezogen und habe dann ja auch noch ein paar Spiele im alten Eisstadion in Mannheim verfolgt. Das ist natürlich nicht ganz so extrem wie an der Bremenstraße gewesen, aber auch noch ein altes Eishockeystadion, wo ich auch sehr gerne hingegangen bin. Dann, ja.
Bevor wir auf die Stadien kommen, ist ein gutes Stichwort. Ich habe diesen Podcast, ich glaube, es ist ein OMR-Podcast, Philipp Westermeer mit Uli Hoeneß. Ich habe ihn auch gehört, deswegen, das steht auf meiner Bucketlist. Ich muss mit Uli Hoeneß auch in diesem Podcast genau zu diesem Thema sprechen. Das finde ich natürlich mega interessant, wie es dazu gekommen ist, dass er DEG-Fans damals ins Stadion in München eingeladen hat, um Stimmung zu machen. Erstmal nochmal die Nachfrage, diese Fans und diese Stimmung, das ist ja immer noch so, oder? Wenn du jetzt, wie verfolgst du jetzt gerade Eishockey, dann eher über Fernsehen, wenn du mal die Zeit hast?
Also jetzt zu meiner Hamburger Zeit sehr, sehr viel dann eben über Magenta. Das ist für mich dann toll, dass du eigentlich jedes Spiel live auswählen kannst und ich glaube, seit dieser Saison auch diese Konferenzoption hast. Das macht Spaß. Ich habe vor 2 Jahren, als ich nach Hamburg gekommen bin, mit unserem Co-Trainer Tobi Schweinsteiger, der ja auch sehr Eishockey-affin ist, viele Spiele auch mal zusammengesehen und konnte natürlich, das war ja alles vor Corona noch, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, dann irgendwie Spiele in Düsseldorf dann auch gerne nochmal live verfolgen oder bin nochmal nach Berlin gefahren. Also gerne auch im Stadion, das habe ich diese Saison aber noch nicht geschafft.
Und du hattest eben gesagt, du bist dann nochmal zurück nach Düsseldorf, das war dann zu deiner Leverkusener Zeit?
Genau, also ich bin ja bis Ende des Studiums in Heidelberg geblieben, da war dann eben Adler Mannheim mit dem Wechsel dann auch in die SAP-Arena. Der Kontakt war nicht ganz so eng, aus Leidenschaft jetzt nicht unbedingt. Und ich habe dann erst, glaube ich, in meinem letzten Jahr mit Felix Petermann einen Spieler kennengelernt, per Zufall, mit dem ich heute auch noch ab und zu Kontakt habe, über den ich dann wieder ein bisschen Bezug hatte. Und bin dann ja nach dem Studium nach Leverkusen und über die Zeit dann in Düsseldorf gelebt und dann kam irgendwann wieder der Kontakt mehr zu DEG selber.
Thema hattest du eben angesprochen, Stadien, steht ja sinnbildlich diese Bremenstraße jetzt zu dem ISS-Dome. Heißt es ISS-Dome? Nee, jetzt heißt es, glaube ich, ich habe einen neuen Partner gefunden, ich will da nichts Falsches sagen. Das ist ja, glaube ich, auch ein grundsätzliches Thema im Sport, diese Stimmung, die in den alten Stadien war, in diese neuen beim Eishockey Multifunktionsarenen mitzunehmen. Ist das aus deiner Sicht, was so dieses Fantum und die Leidenschaft für die Fans angeht, ist das ein Problem eigentlich oder kriegt man das über die Spiele, über die Dauer, wenn es gut läuft, kriegt man das dann irgendwie transportiert und es ist so ein normaler Prozess, der dann irgendwie laufen muss?
Ich glaube, dass einige Dinge dazu gehören. Natürlich war das schön, so diese engen Stadien, aber die Konkurrenz, der Fußball in dem Sinne oder vielleicht auch andere Sportarten wie Handball, die waren eben nicht ganz so stark und das hat sich natürlich über Generationen auch ein bisschen verändert. Das ist so meine Beobachtung, weil ich glaube, du musst schon überlegen, mit der Zeit mitzugehen und wenn du auch gerade Handball siehst, da haben sich die Hallen ja auch etwas modernisiert. Es ist immer schöner, wenn es richtig eng ist, aber entscheidend ist, dass es voll ist, also ein voller Dome, den ich in Mannheim oder auch in Köln oder ausnahmsweise auch ab und zu mal in Düsseldorf erlebt habe, da kommt schon auch wieder richtig Stimmung auf. Aber es ist halt eben schade, wenn sich 3.000, 4.000 Menschen in der Halle verlieren und dort für über 10.000 Platz ist.
Verstehst du dennoch diese Fans, und das ist ja, wir sitzen jetzt hier bei dir im Büro, du arbeitest bei einem Traditionsfußballclub schlechthin, wo diese Thematiken auch immer sind, sodass viele vielleicht ein bisschen nostalgisch sind und historisch und denken so, früher war alles besser. Verstehst du diese Leute? Und wenn ja, wie geht man damit um? Weil ich sehe es natürlich genauso wie du, am Ende des Tages muss man sich ja weiterentwickeln, egal ob im Fußball oder im Eishockey. Und die Bremenstraße, so schön sie war, aber das wird Gründe gehabt haben, wieso die Verantwortlichen dann in den Dom gezogen sind. Wie geht man mit so einer Thematik um?
Ja, auch da, gerade eben aus der Funktion, die ich ja hier habe, ich glaube, es ist wichtig, so eine Nähe zu der Fanbase zu haben. Und ich kann mich auch ganz gut erinnern, die Bremenstraße wurde damals auch ein Stück ausgebaut. Also hinter dem einen Tor wurde dann noch eine Sitzplatztribüne aus Stehplätzen gemacht. Und das hat schon ein bisschen dafür gesorgt, dass das Probleme gab. Ich habe es eingangs erwähnt, Eishockey-Tickets waren damals schon sehr, sehr teuer, aber ein Stehplatz natürlich finanzierbarer. Und die Stehplätze brauchst du auch weiterhin. Da bin ich total von überzeugt, auch im Fußball. Das gehört dazu. Diese Mischung eben aus verschiedenen Bereichen, das macht das Ganze auch so spannend. Und ich glaube, die Gefahr ist dadurch auch ein Stück weit entstanden, dass natürlich die Ticketpreise noch mal mehr gestiegen sind und das vielleicht für den einen oder anderen auch einfach nicht bezahlbar war, auch über die Anzahl vielleicht der Spiele, die du dann in einer Saison eben auch hast. Ja.
Thema Fans, wenn ich da nochmal nachhaken darf, du bist jetzt hier komplett verantwortlich für den Sport, hast ein Vorstandsmandat. Ist es dann dennoch so, dass auch du selber bei solchen Themen, die ja, Kommerzialisierung, diese ganzen Themen, die man so kennt, die heutzutage dazugehören, dass du selber deine Zeit auch immer mal wieder investieren musst, um mit den Verantwortlichen dann selber im Dialog zu sein?
Ja, weil gerade hier in Hamburg gehört das Ressort Fans auch mit zu meinen Bereichen. Also der Austausch zu unserem Fanbeauftragten Cornelius Göbel, der ist sehr, sehr eng. Ich persönlich habe auch immer mal wieder mit diversen Fangruppierungen zu tun, aber man muss das große Ganze eben im Blick halten. Und dazu gehören halt eben viele Zuschauer und jeder hat so sein Bedürfnis. Ich halte es eben für wichtig, gerade in so einem Traditionsclub gewisse Traditionen auch beizubehalten. Das sind für mich Stehplätze, das sind für mich aber auch Vereinsfarben oder vielleicht auch das Logo, weil das ist halt ein Wiedererkennungswert, der sehr hoch ist. Trotzdem muss man natürlich auch gucken, wo die Zeit hingeht und versuchen auch attraktiv und modern sich weiterzuentwickeln.
Was mich interessieren würde, und das ist glaube ich auch egal, ob man im Fußball arbeitet oder im Eishockey in verantwortlicher Position, was ist aus deiner Sicht, was sind die Schlüsselpositionen, um einen Club erfolgreich führen zu können?
In dem Club selber? Ja, ich glaube, du brauchst einfach eine gut funktionierende Geschäftsführung, je nachdem, wie der Club selber dann aussieht, ob das jetzt im Fußball eine AG oder eine GmbH ist. Dann natürlich mit dem Trainer, den wichtigsten Mitarbeiter, wie es so schön heißt, auch als sehr wichtige Position. Und wenn du dann eine gewisse Strategie entwickelst über einen langen Zeitraum, dann kann es dir sehr gut gelingen, da eben auch nachhaltig erfolgreich zu sein. Und das ist im Fußball vielleicht ein Stück schwieriger, dadurch, dass du gerade in diesen Traditionsvereinen viele Leute hast, die gerne mitreden möchten. Im Eishockey kann ich mir vorstellen, ist es einfach die wirtschaftliche Seite, die einfach viel, viel schwieriger ist aufgrund, vielleicht auch von geringerer Aufmerksamkeit.
Thema Medien, dann sind wir auch in der Medienstadt hier in Hamburg. Du kennst auch andere Standorte, hast in Leverkusen gearbeitet. Ist das auch etwas, was dann entweder sehr positiv natürlich auch mitschwingen kann, wenn man erfolgreich ist, aber genauso zum Problem wird und immer tagtäglich da ist, wenn es nicht so läuft? Also diese Medialisierung?
Ja, ich habe es gerade gesagt, Aufmerksamkeit gefällt jedem, aber man muss damit umgehen können, im positiven wie im negativen Fall. Also jetzt immer nur zu sagen, das Negative ist schlecht, aber das Positive nehme ich mit, ist ja auch nicht die Wahrheit. Also die Problematik besteht ja häufig auch, dass du vielleicht zu positiv bewertet wirst, wenn es gut läuft und die Fallhöhe dann einfach noch größer da ist. Also ich glaube, ganz entscheidend ist, dass du deine Mitte da findest und den Weg, den man eben einschlägt in einem Club, kontinuierlich geht und sich davon eben nicht beirren lässt. Ja. Aufmerksamkeit dann eben auf Eishockey runtergebrochen. Du hast lange eben die Fans gehabt, die in die Stadien gepilgert sind. Und ich persönlich finde es schön, dass mit Telekom die Liga jetzt einen Partner hat, der über dieses Produkt bei Magenta eben die Liga dann auch transportiert und für mehr Aufmerksamkeit eben auf anderen Ebenen sorgt. Ja.
Lass uns mal kurz bei dir persönlich bleiben. Wie gehst du damit um, mit diesem tagtäglichen, medial stattfindenden HSV? Wie holst du dich da in regelmäßigen Abständen oder vielleicht auch täglich irgendwie wieder runter, beziehungsweise kannst du es für dich dann so einordnen, wie du meinst, dass es richtig ist, eben nicht himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt?
Ja, dadurch, dass ich jetzt auch schon in der dritten Saison hier bin und die Medienvertreter da auch ein bisschen kennengelernt habe, kann ich schon ganz gut einschätzen, wann die Richtung auf die eine oder andere Seite eben schlägt. Aber ich sehe die Spieler ja selber, ich sehe die Spiele selber, ich bin jeden Tag auf der Geschäftsstelle. Da glaube ich schon, dass ich die Stimmung und Strömung ganz gut einschätzen kann und dementsprechend vielleicht dem einen oder anderen da auch ein bisschen Orientierung gebe. Wichtig ist vielleicht nicht alles immer so persönlich zu nehmen, weil gerade im Fußballgeschäft sich alles sehr, sehr schnell auch wieder ändern kann. Also vor 2 Wochen waren wir die Mannschaft, die mit dem Aufstieg nichts zu tun hat, die nicht mehr gewinnen kann, die nur noch graues Mittelmaß ist. Jetzt haben wir 2-mal gewonnen. Und schon heißt es wieder, so steigt man auf und wir sind die Mannschaft im Profifußball, die aktuell am längsten ungeschlagen ist. Also das geht sehr, sehr schnell und deswegen ist es wichtig, da die Balance zu halten. Ich lese bei weitem auch nicht alles, aber ich habe natürlich ein gut funktionierendes Medienteam, die mich dann auch immer mal wieder darauf hinweisen, wenn es wirklich notwendig ist, sich auch im Detail dann mal mit dem einen oder anderen Artikel auseinanderzusetzen.
Das heißt, du holst dir das Sparring und den das ist dann ja ein halber externer Rat, eher intern, wenn das deine Medienleute sind. Da gibt es zudem noch Leute, ohne dass du sie jetzt, musst du sie nicht namentlich nennen, aber gibt es so Personen in deinem Umkreis, mit denen du dich dann auch zu diesen Themen immer mal wieder austauschst? Vielleicht auch gerade Leute von extern, die nicht so im täglichen Rad drin sind?
Ja, also das Tägliche können natürlich die Internen auch ein bisschen besser beurteilen, aber ja, ich höre gerne auch rein auf der Straße. Also da gibt es sehr, sehr viele, die vieles sehr sachlich auch bewerten können, die auch mal Feedback geben, irgendwo an der Ampel, beim Bäcker oder auch mal in einem Gespräch, was du irgendwo hast, sich aber eben emotional nach dem Spiel nicht direkt im Positiven wie im Negativen in sozialen Medien oder so verwirklichen wollen. Und dann ist auch nochmal ganz interessant zu sehen, wie sieht man das im Hamburger Raum und wie sieht man das deutschlandweit. Und wenn man es deutschlandweit betrachtet und da das Feedback kriegt aus der Branche oder vielleicht auch aus anderen Sportarten, dann stellen schon viele fest, dass der HSV eben kein Chaos-Club mehr ist, dass hier natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, die dazu führen, dass Verträge verlängert werden oder nicht verlängert werden, aber das alles eben mit Sinn und Verstand und nicht im Chaos und mit irgendwelchen Macht- und Ego-Spielchen. Hm. Da gibt es ja mittlerweile dann andere Vereine, die dann schon ein bisschen sarkastisch der neue HSV dann irgendwie genannt werden. Hm.
Gab es eigentlich für dich, du hast jetzt diese Nähe zum Eishockey schon beschrieben, die es definitiv ja gibt, dennoch gab es für dich niemals eigentlich den Wunsch, irgendwo anders zu arbeiten als im Fußball, richtig?
Ja, meine große Leidenschaft ist der Fußball, das muss ich klar so sagen, aber ich bin immer sportaffin gewesen. Also ich habe sehr früh schon mit meinem Vater damals gefühlt jede Sportart vom Fernsehen angeguckt, die es damals zu sehen gab. Das war ja bei weitem nicht so wie heute, ob das Tennis war, ob das dann Olympische Spiele waren, ob das gewisse Weltmeisterschaften waren, Skispringen oder sonst was, aber in erster Linie bin ich schon immer ein Fan von Mannschaftssportarten gewesen. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. Und klar, der Fußball hat mich sehr, sehr früh gecatcht schon. Ne?
Mhm. Standst du eigentlich selber mal auf dem Eis? Hast du es mal irgendwo mit Schlittschuhen und Schläger und Puck und so probiert?
Ich habe in der Tat als Kind erstmal angefangen mit einem Schläger in der Hand. Dann kamen irgendwann die Inlineskates und dann stand ich auch das ein oder andere Mal auf dem Eis. Wir haben mit Leverkusen, mit Jugendmannschaften das ab und zu mal so gemacht, um irgendwas Neues reinzukriegen. Das letzte Mal war in der Tat, da hat die Familie Niederberger, die haben das mal organisiert. Okay. Da war der Vater noch dabei und alle 3 Söhne, oder 2 Söhne zumindest. Der eine hat ja auch in Leverkusen bei uns lange Fußball gespielt, bis er dann leider zu viele Verletzungen hatte. Und das hat viel Spaß gemacht. Ich muss dann aber zugeben, dass ich vielleicht auf Inlinern etwas sicherer bin als auf dem Eis.
Du hast ja auch mit deinem, wenn ich mir deine Größe so angucke, ist das ja vielleicht auch sowohl auf Inlinern als auch auf Schlittschuhen gar nicht so. Na, die Übersetzung muss man erstmal hinkriegen, oder?
Ja, also die Balance zu halten ist nicht immer ganz so einfach. Und ich glaube, wenn das dir dann nicht in die Wiege gelegt wird, dann wird es schwer, den Feinschliff dann irgendwann später komplett reinzukriegen. Mhm.
Lass uns mal beim Spiel Eishockey bleiben. Was mich interessieren würde, was ist das Faszinierende für dich? Was macht die Sportart für dich aus?
Ja, ich habe es eingangs erwähnt. Ich bin insbesondere ein Fan von Mannschaftssportarten. Das ist beim Eishockey auch so. Es ist eine sehr schnelle Sportart, eine sehr intensive Sportart. Ist immer für Action ist immer geboten und es fallen viele Tore. Und das gefällt mir, also dieser Spannungs- und Unterhaltungsfaktor, der ist da. Und ja, natürlich, bin ich ganz ehrlich, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass ich in die erfolgreiche Zeit da irgendwie mit reingeraten bin. Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich vielleicht in Kiel aufgewachsen wäre und dann mal öfters beim THW vorbeigeschaut hätte. Also glaube ich, dass mich Handball dann auch, ich gucke es auch gern, aber vielleicht noch mehr gecatcht hätte. Und ja, wenn du dann später den Schläger selbst in der Hand hast, mit den Jungs irgendwo im Hof zockst, dann wächst da natürlich einfach mehr. Und ja, ich habe da großen Gefallen dran gefunden. Finde es natürlich jetzt auch richtig spannend, dass man mittlerweile auch die NHL dann teilweise live im deutschen Fernsehen verfolgen kann.
Ja, lass uns da nochmal beim Thema Medien oder Medialisierung für unsere Sportart Eishockey bleiben. Ist das aus deiner Sicht der Schlüssel, um, wenn wir mal König Fußball so über den anderen Sportarten stellen, was ja auch so ist, aber danach kommt ja Eishockey, Handball, Basketball, ist das aus deiner Sicht so das Wichtigste oder gibt es noch andere Komponente, wo man als, wenn man jetzt auch aus Ligasicht guckt, also gar nicht nur für einzelne Clubs, sondern wirklich aus Ligasicht, wie kann man den nächsten Step machen?
Das ist jetzt, ich finde es immer schwer, so von außen das zu bewerten, aber natürlich musst du das ist Eishockey ja auch ein Produkt, das du attraktiv machen musst. Und da hat die Sportart sicherlich einen Nachteil im Verhältnis zu Basketball oder Handball, dass es schwieriger ist, die Jungs zusammenzukriegen, schwieriger ist, Eiszeiten zu bekommen, die Ausrüstung natürlich auch nochmal deutlich teurer ist. Und da hast du vielleicht nicht überall in Deutschland so die Top-Standorte dafür. Aber gerade was Kreativität angeht, stelle ich immer wieder fest, ist im Eishockey dann doch einiges geboten. Also wenn man heutzutage mal so Social-Media-Kanälen folgt, dann kommt vieles Witziges auch mal aus dem Eishockey, weil die Rivalität da ja auch da ist, aber nicht ganz so in Hass übergeht, sondern man sich gerne mal frotzelt. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich beim Derby in Düsseldorf gewesen bin und die Social-Media-Abteilung der DEG mit begleitet hat, wie während einer Drittelpause die Toten Hosen den Mannschaftsbus der Haie beklebt haben. Super witzige Idee, die natürlich den Haien so nicht gefallen hat, aber sie haben es mit Humor genommen und bestimmt irgendwann dann auch mal für eine Retourkutsche gesorgt, aber das eben auf dieser Ebene der Rivalität und nicht direkt mit Hass und Gewalt oder sonstiger Geschichte. Und da hat der Eishockeysport sicherlich etwas, was er noch besser bieten kann. Ich glaube aber auch, dass du das Erlebnis selber im Stadion oder in der Halle auch noch attraktiver machen kannst. Gute Ideen sind oft so diese Schools Days, wo die ganze Halle voll ist und man Schulklassen einlädt, um vielleicht der jüngeren Generation die Sportart näher zu bringen. Und, ich persönlich habe das auch öfters mal versucht, so die Sportler untereinander auszutauschen, zwischen Clubs vielleicht da auch eine Synergie herzustellen, die man dann auch medial ein bisschen begleiten kann, weil die Aufmerksamkeit tut gut und da sind wirklich Sportler dabei, die, oder nicht nur Sportler, sondern auch die Vereinsoffiziellen, die mit der gleichen Leidenschaft rangehen wie Fußballer. Aber es einfach eben so nicht immer wahrgenommen wird, weil am Ende bestimmt es halt immer Angebot und Nachfrage. Das ist überall so. Und fand es gerade in Corona-Zeiten super interessant. Da hatten wir auch mal einen Dialog mit dem einen oder anderen Eishockey-Vertreter, mit Niki Mond, Christian Winkler auch von Red Bull, wo man dann auch mal nachgefragt, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um? Man hat sich gegenseitig ausgeholfen. Wir hatten einen Spieler, der dann in Corona-Zeiten in Düsseldorf war und die DEG hat uns da schnell mal einen Ergometer ausgeliehen. Und so saß man dann auch mal irgendwie zusammen und hat sich mal ausgetauscht, wie kann man da vielleicht von den Erfahrungen lernen. Und das ist natürlich schwieriger, weil wir im Fußball auch die wirtschaftlichen Ressourcen haben, dann in gewissen Bereichen Leute einzustellen. Und da fehlt im Eishockey dann natürlich die finanzielle Kapazität sehr, sehr häufig, um da auch Top-Leute dann mal ranzuziehen, die diese Bereiche vielleicht voranbringen können.
Ja, die Düsseldorfer, wenn wir beim Thema Kommunikation, Social-Media-Arbeit machen, ja sicherlich sowieso bekannt dafür, dass sie kreativ sind und gute Sachen machen, finde ich auch. Und der letzte Punkt, total interessant, wie ich finde. Also ist ja ein Denkmodell, vielleicht mal irgendwie, ich weiß, es gibt immer mal Austausch, so wie du gesagt hast, auch gerade auf Geschäftsführerebene. Es gibt ja auch die IPD, wo Herr Seifert, Gernot Trippke von uns, Herr Holz, Herr Bohmann von Basketball und Handball sich regelmäßig austauschen, aber das könnte man vielleicht ja auch versuchen auf einer anderen Ebene, so unter den sportlich Verantwortlichen, vielleicht nicht, dass man das nicht alle 14 Tage hinkriegt, aber es ist ja auf jeden Fall ein guter Hinweis, wenn man gegenseitig voneinander lernen kann, hat ja vielleicht auch der Fußball sicherlich Themen, wo er mal, so wie du sagst, vom Eishockey vielleicht auch mal was abschauen kann.
Ja, hundertprozentig. Also wir hatten vor allen Dingen durch den Kontakt dann auch zu Christian Winkler mal die Gelegenheit, dass unser Teammanager mal auf eine internationale Reise der Münchner mitgegangen ist. Und das war dann auch ganz interessant zu sehen, wie die Jungs im Eishockey eben selber auch mehr mitdenken und mit anpacken müssen, eben weil die Ressourcen da nicht so da sind, dass alles dann so 100% professionell geregelt wird. Und ja, man kann da Konferenzen machen oder sonst was. Ich glaube aber, dass der persönliche Kontakt da viel, viel wichtiger ist. Und ich handle das so und finde das dann eben schön, wenn man da auch den Austausch hat. Und ist dann super interessant zu sehen, wie man dann auch Erfahrungswerte eben von den anderen Clubs, den anderen Sportarten mitbekommt.
Ein Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich interessant finde, ist das Thema Belastung. Grundsätzlich vielleicht, wie siehst du die Entwicklung im Fußball bei euch? Es wird ja auch oft darüber gesprochen, es gibt immer mehr Spiele, es gibt mehr Wettbewerbe mit mehr Spielen. Wie blickst du da drauf? Erste Frage. Und dann auch im Vergleich zu unserer Sportart Eishockey. Du hast schon gesagt, wir haben in kürzeren Abständen weitaus mehr Spiele. Kann man das irgendwie vergleichen, was auch die Belastung der Spieler angeht, oder ist das schwierig aus deiner Sicht?
Das ist für mich so das spannendste Thema, und da muss ich immer schmunzeln, wenn diese Diskussionen aufkommen, die Sportart ist härter oder sonst was. Also für mich ist Eishockey in Deutschland sicherlich mit so die härteste Sportart, Football, die vielleicht in diese Richtung geht. Ist jetzt nicht ganz so präsent. Natürlich ist die körperliche Belastung im Eishockey, vielleicht auch im Handball, um ein Vielfaches höher als im Fußball. Also da brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber
das heißt, du musst dann, wenn ich einhake, du musst dann lachen, wenn die Diskussion aufkommt, ob Fußball genauso hart ist wie Eishockey? Oder?
Es wird ja immer so, ja, was stellen die sich denn so an? Und da wird ja häufig etwas gemeinsam in den Topf gehauen. Also wenn ich sehe, was die Eishockey-Jungs abkriegen oder auch im Handball, die ja noch nicht mal irgendwie eine Schutzvorrichtung haben, was das für Kerle sind. Ja, es ist eine andere Sportart. Aber was meiner Meinung nach überhaupt nicht erkannt wird oder zu wenig thematisiert wird, ist die mentale Belastung. Und die ist in keiner Sportart so hoch wie im europäischen Fußball. Und da habe ich mich auch viel mit auseinandergesetzt, viele andere Sportarten beobachtet, viele Events auch beobachtet. Amerika ist ein gutes Beispiel. Natürlich will jeder gewinnen, und wenn man nicht gewinnt, dann gibt es da auch Kritik. Aber in der Regular Season ist das jetzt erstmal nicht so entscheidend. Entscheidend ist dann in den Playoffs eben. Da musst du dann da sein. Und im Fußball, im europäischen Fußball, gerade im Spitzenfußball, wenn du auch noch international spielst, dann ist alle drei Tage schwarz-weiß. Und das mit einem Fokus, der immens hoch ist, der nirgendwo anders so hoch ist wie eben im Fußball. Also,
weil alles wirkt. Die mediale Wirksamkeit kommt.
Genau, dein Umfeld wirkt. Und natürlich in dem Moment als Sportler selber willst du das Spiel gewinnen, bist als Eishockeyspieler genauso frustriert und happy, wenn du gewonnen hast oder nicht. Aber wenn du dann halt irgendwo hingehst, das interessiert halt bei allem Respekt erstmal weniger. Und im Fußball kriegst du halt einfach von irgendwelchen Leuten einen obendrauf, die dich natürlich gar nicht kennen, die das vielleicht auch gar nicht so im Detail immer bewerten können. Das ist auch keine Beschwerde, das ist einfach nur eine Beobachtung, eine Analyse. Und deswegen habe ich mir immer sehr gerne Sportarten angeguckt während der Saison und dann in der entscheidenden Phase. Gutes Beispiel habe ich auch im Hockey erlebt. wo vielleicht dann in einem normalen Spiel mal 100 Leute kommen und dann hast du beim Final Four 5000. Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass natürlich der ein oder andere Spieler nicht ganz so die Performance abliefert wie unter der Saison, weil der Fokus auf einmal ein anderer ist.
Klar, es macht was mit einem. Ne?
So, und in Dortmund spielst du halt eben jedes Spiel zu Hause vor 80.000 plus x Millionen am Fernsehbildschirm. Das ist in Hamburg nichts anderes. Und dann nochmal auf einem tieferen Level in der zweiten Liga. Also das heißt, der Umgang mit der Aufmerksamkeit, das ist so dieses Wort, das ist, glaube ich, eben der Schlüssel. Und deswegen wirst du halt im Fußball auch mehr bezahlt, weil es viel mehr Menschen gucken, viel mehr Menschen konsumieren. Also jeder, der sich auch immer aufregt, warum wird der Fußball so stark bezahlt oder sonst was, das sind ja alles Konsumenten. Also dann darfst du es ja auch nicht mehr konsumieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn andere Sportarten auch mehr Aufmerksamkeit genießen, aber um da nochmal drauf zurückzukommen, die Belastung im mentalen Bereich, die ist nirgends so hoch wie im europäischen Fußball.
Ja, finde ich total spannend. Was bedeutet das konkret dann für deine Arbeit, für eure Arbeit hier? Und glaubst du zugleich, es ist wahrscheinlich, kannst du einfach beantworten, hast du eben schon gesagt, dass der Bereich noch lange nicht so betreut wird, begleitet wird, auch vielleicht in der Ausbildung der jüngeren Spieler. Und das finde ich auch wiederum für unsere Sportart Eishockey hochinteressant, auch wenn es total verstanden ein anderer Level ist. Aber letztlich zählt das dann, glaube ich, ja auch wieder sportartenübergreifend, dass man sich da, also man nimmt schon wahr, finde ich, dass sich das in den letzten Jahren verschoben hat, dass mehr Fokus auf solche Themen gesetzt wird, aber aus deiner Sicht dann ja noch lange nicht genug,
richtig? Ja, weil du natürlich nicht in die Köpfe reingucken kannst, aber schon feststellst, dass der ein oder andere sich eben schwer tut mit der Einordnung, und Fußball ist dann eben Spiegelbild der Gesellschaft, und das siehst du ja in der Gesellschaft, dass es immer weniger Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen, die vorangehen, weil wenn du das tust, bist du der Erste, der an den Pranger gestellt wird, und demnach ist es ja natürlich logisch, dass sich viele, viele Leute selber schützen, weil es werden immer Typen verlangt, und in dem Moment, wo du Typ bist und dann mal etwas machst, was nicht stromlinienförmig ist, dann kriegst du die komplette Breitseite. In anderen Sportarten auch so, natürlich nicht ganz so mit der Tragweite, aber da kann man sicherlich mehr in der Ausbildung tun, aber so richtig hinter den Kopf zu gucken, ist natürlich schwierig. Und eine Mentoring oder psychologische Unterstützung könnte helfen, aber auch das ist nicht immer so trivial, wie es dann einfach dargestellt wird. Und deswegen ist es einfach schön zu sehen. Ich hatte öfters ja auch mit dem Psychologen zu tun, der mal bei der DEG reinschaut, auch bei der Fortuna arbeitet. Zuletzt jetzt mit einem, der für den DFB arbeitet und auch bei den Adler Mannheim aktiv ist. Also das ist total interessant, einfach zu sehen, wie da andere Sportarten umgehen. Denn es geht einerseits eben um die Prozesse, um die Wettkampfvorbereitung, aber es geht eben auch darum, wie jeder Einzelne mit dieser mentalen Belastung, klingt immer so hart,
aber ist es ja
umgeht. Und ich glaube, dass das eben individueller ist. Und die Ziele zu definieren, etwas als Mannschaft zu erreichen, das wird, glaube ich, schon ganz gut begleitet. Da gibt es auch viele Trainer, die sich ein bisschen Unterstützung nehmen, um dass die mal gespiegelt werden. Aber in den Kopf eines Einzelnen reinzugucken, das ist natürlich so das Schwierigste überhaupt, nicht nur im Sport, sondern generell. Und demnach ist es ganz, ganz schwer, dann auch auszumachen, wie man dem jeweiligen helfen kann und was ihn dann wirklich auch beschäftigt.
Und am Ende des Tages ist es dann schon aber eine Typgeschichte, oder? Also man muss ja, oder siehst du das so, dass man durch dieses Mentoring, Coaching, dass man da weiteren Fokus drauf setzt, dass man mehr von diesen, so wie du auch sagst, sportartenübergreifend werden sie alle gefordert, die Vorbilder, die vorangehen, nicht nur irgendwie Management, Leadership, sondern im Sport gibt es ja genau das Gleiche. Würdest du so weit gehen, dass man das eben viel, viel stärker dahin bekommt durch die Begleitung? Oder ist es am Ende des Tages immer noch Typsache und bei gewissen Personen, egal ob im Fußball oder im Eishockey, ist bis zu einem bestimmten Punkt, ist es möglich? Aber dann sagt er vielleicht vom Charakter her oder vom Typ so, nee, es ist nichts für mich, so da muss es dann jemand anders geben, der in gewissen Situationen vorangeht.
Ja, also natürlich ist es eine gewisse Typsache, ob du der Typ bist, der bereit ist, über Widerstände hinwegzugehen und sich durchzukämpfen. Aber so eine Mentoring-Geschichte finde ich gut. Ich sage mal so ein Beispiel, wenn du die Bayern München siehst, die Spieler, die dort vorangehen, ob das Thomas Müller ist, Manuel Neuer, Lewandowski, Joshua Kimmich, das sind ja auch alles nicht die Top-Top-Talente immer in ihrem Alter gewesen, aber die immer mehr gemacht haben als andere. Und wenn du in diesen Kreis reinkommst, dann wirst du, glaube ich, auch ein Stück geformt, weil du das adaptierst. Und das ist für mich so ein Beispiel, nehmen wir mal Alex Bartha. Ich gucke natürlich nicht jedes Training, aber wenn ich sehe, wie fit der ist in seinem Alter, dann ist das kein Zufall, weil er halt einfach trotz seines Alters eben immer mehr getan hat oder viel tut. Und das bekommst du halt eben mit. Dass entweder schließt du dich dem so ein Stück an und folgst ihm, auch seinen Erfahrungen vielleicht, oder du sagst, mir reicht weniger und wunderst dich, dass es dann vielleicht irgendwann nicht weitergeht. Also diese Mentoring-Nummer, die ist, glaube ich, etwas, die man relativ schnell adaptieren kann, weil jeder muss ja mit den Fragen für sich selber besser umgehen. Und wenn du aber jemanden hast, der deine Fragen versteht, weil er diese Fragen vor 10 Jahren oder so selber gehabt hat, dann hilft das, glaube ich, viel mehr oder viel schneller, als wenn einer jetzt, sage ich mal, bei allem Respekt so ein bisschen einen akademischen Leitfaden hat. Da musst du dann, glaube ich, schon viel, viel näher ran und viel, viel tiefer rein.
Wie war es hier konkret, wenn wir jetzt mal beim HSV bleiben, wo du aktuell verantwortlich bist? Hat sich da jetzt, seitdem du da bist, da nochmal was getan? Ich glaube, vorher war das ja schon, glaube ich, ein Thema, weil den Fußball-Bundesliga ist und so das ganze Thema Mentaltraining und wie die Jungs damit umgehen. Aber ich verstehe das schon so, dass das auch von dir ein Fokus ist, wo du sagst, da muss definitiv muss weiter drauf geachtet werden und auch investiert werden.
Ja, also ist definitiv besser geworden, aber da ist natürlich auch noch viel Luft. Ich glaube, im Nachwuchs sind wir gut aufgestellt, was so eine Betreuung angeht, Unterstützung. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen, das muss wachsen. Und das sieht man ganz gut dann eben im Profibereich, wenn du als Verein dich vor deine Spieler stellst, wenn du als Trainer sagst, ich setze auf den jungen Spieler und gebe ihm die Zeit, dass ich dieses Vertrauen dann auch übertragen kann. Das erfahren wir aktuell eben mit unserer sehr jungen Truppe, dass Tim Walter die Spieler reinschmeißt und sagt, ich ziehe das durch und ich möchte, dass ihr mutig bleibt. Und in dem Moment, wo sie mutig sind und die Überzeugung selber haben, funktioniert das auch. Wenn du natürlich sagst, ich bin mutig, aber es selber nicht hinbekommst, dann merkt man das auch. Und gerade gestern war wieder ein gutes Beispiel, es steht 0-0, wir spielen gegen den Tabellenletzten. Die machen das sehr gut mit Manndeckung fast über den ganzen Platz und dementsprechend sind wenig freie Spieler da und dann gibt es ein paar, die pfeifen, wenn unser Torhüter den Ball hat. Und er lässt sich trotzdem nicht beirren und schlägt den Ball irgendwo hin, sondern er bleibt ruhig und lässt sich davon nicht irgendwie verleiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil warum der Zuschauer pfeift, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Der eine versteht das Spiel nicht, der andere ist selber nervös, weil er Angst hat, wenn der Torhüter den Ball hat. Der andere will einfach unterhalten werden. Trotzdem ist es halt nicht repräsentativ, weil derjenige, der nicht pfeift, den nimmst du ja wieder nicht wahr, weil er ja dich nicht pfeifen, das Pfeifen übertüncht. Und trotzdem ist es für den Spieler nicht hilfreich. Und da musst du halt drüber gehen und da musst du bei dir bleiben. Und das kannst du halt, da spielt dann wieder der leitende Angestellte, der wichtigste Angestellte, der Trainer eine ganz große Rolle, weil er meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr nur Trainer ist, der dir eine Taktik mit auf den Weg gibt und die Übung leitet, sondern er ist eine Führungskraft. Wir reden über Leadership und da gehört natürlich, also ich sage mal, eigentlich ist es der erste Psychologe, der den Spielern eben Vertrauen und sonstige Dinge mit auf den Weg gibt.
Ja, spannend und total komplex und hat sich ja sicherlich auch in den letzten Jahren, so wie du sagst, nochmal auch das Trainer sein. Ich glaube auch dann wieder, wenn wir bei unserer Sportart Eishockey bleiben, natürlich auch in der Hinsicht verändert, weil gerade auch bei uns natürlich die Situation vorherrscht, dass immer mehr junge Spieler integriert werden wollen, integriert werden müssen durch die ein oder andere Regel, die wir ligaseitig ja auch vorgeben. Was ja aber, wir haben jetzt gerade letztens uns ein paar Zahlen mal angeguckt, so wie so gewisse Jugendspieler Einsatzzeiten und Eiszeiten haben, was, wenn die dann auch wirklich, wenn man Fokus darauf setzt und sie eingesetzt werden, dass sich das natürlich auch niederschlägt. Dann haben sie eben gute Eiszeiten, bringen gute Leistung. Da schließt sich der Kreis ja wieder zu eurer Strategie hier, dass ihr mit jungen Spielern arbeiten wollt. Konkret nochmal gefragt, ihr habt jetzt mit Ali Du einen Spieler, der, würde ich sagen, landesweit oder bundesweit für gerade so für Aufsehen sorgt. Da wird dann auch schnell wieder medial berichtet, der wird mit Bundesligisten in Verbindung gebracht. Ist das dann auch ein Thema, wo du selber mit dem Spieler sprichst, um das richtig für ihn auch einzuordnen? Und wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also der tägliche Austausch ist natürlich immer vom Trainer da mit dem Spieler. Aber wir stehen mit ihm in Kontakt, also nicht nur ich, sondern auch Michael Mutzel, der nochmal ein bisschen enger an der Mannschaft dran ist im täglichen, weil er operativ wirklich viele Dinge mittlerweile übernommen hat. Wir stehen auch mit seinem Umfeld, mit seinem Management im Austausch. Und ja, gestern ist auch wieder ein gutes Beispiel, es schießt das Tor. Es wird viel berichtet drüber, er hat aber auch sehr, sehr viele kritische Fehlpässe gespielt. Was auch durchaus normal ist beim jungen Spieler, vor allen Dingen auch beim Spieler, der mutig ist, der auch was probieren möchte. Aber in dem Fall wird natürlich erstmal jetzt nur das Positive berichtet, er kommt aus dem eigenen Stall, viele kannten ihn vorher gar nicht. Man muss auch dazu sagen, das ist natürlich auf unseren Trainer auch wieder zurückzuführen, welchen Sprung er gemacht hat, weil im Sommer gab es ein paar Überlegungen, ihn auszuleihen. Da waren aber in der dritten Liga auch viele Vereine, die skeptisch waren und die nicht bereit waren, ein kleines Gehalt zu bezahlen. Also das kann eben sehr, sehr schnell gehen. Wir freuen uns sehr, dass es aktuell in diese Richtung geht. Aber ich glaube, dass es eben auch da wichtig ist, sehr gut zu überlegen, wo kriegst du aktuell das Vertrauen, wo kannst du spielen. Das ist halt eben nicht ganz so einfach bei den Lockrufen, die natürlich aufgrund der vertraglichen Konstellationen der Schnelllebigkeit im Fußball jetzt auch sicherlich auf dem Tisch liegen.
Und da sind wir dann auch wieder, um das vielleicht abzuschließen, beim Thema mentale Stärke ein Stück weit, oder? Also der Junge ist, wie alt ist er? Ich weiß es jetzt nicht noch.
Ja, das ist einer unserer jüngsten Spieler, also ja. Der jetzt gerade aus der Jugend im Prinzip rausgekommen ist.
Wirkt schon relativ viel auf den dann ein, ne?
Ja, und das, ich glaube, das Schöne ist einfach zu sehen, dass vielleicht aktuell noch so eine Unbeschwertheit eine Rolle spielt und das Ganze erstmal zu genießen und aufzusaugen und sich jetzt vielleicht nicht so viel Gedanken zu machen.
Ja, bei uns Tim Stützle oder Reichel aus Berlin, die Jungs, die rübergegangen sind, bei Red Bull gibt es ja auch ein paar, bei anderen Clubs bei uns ja auch, die, wo man das glaube ich auch merkt, dass die sich dann, da macht man sich dann von außen oder der dann so mit dabei ist, vielleicht ein bisschen mehr den Kopf sogar, ob das was mit den Jungs macht, als die es selber machen, weil die halt einfach noch relativ unbedarft unterwegs sind.
Ja, und dann ist ja auch da immer die Frage, welche Unterstützung bekommst du dann eben, ne? Also bekommst du sie, weil du sportlich schon schaffst, direkt im Kader dabei zu sein, oder fällst du hinten runter, weil du erstmal nur ins Farmteam geschickt wirst? Wenn ich Ottawa gerade sehe, ist ja super interessant zu sehen, wie da gibt es auch viele Videoclips, wie er unterstützt wird, auch wenn er mal vielleicht einen Check-up kriegt und dann sein Teamkamerad immer für ihn in die Bresche springt. Und, ja. Wir schmunzeln darüber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas auf den Einzelnen wirkt, aber vielleicht auch auf den Gegner oder auf ein ganzes Umfeld.
Ja, ich sehe schon, du bist tief drin in der Eishockey-Materie, das ist sehr, sehr gut.
Ja, ich muss sagen, die Verbindung insbesondere zu Tobi Schweinsteiger, die ist nicht abgerissen, und dadurch, dass wir in der Liga ein Stück weit Konkurrenten sind, ist oft das Thema Eishockey, was uns dann noch ein bisschen intensiver verbindet, wo wir uns dann austauschen.
Woher kommt das bei ihm nochmal? Sag mal kurz.
Er ist in Rosenheim aufgewachsen, stand selber viel auf dem Eis und durch die Verbindung, glaube ich, sehr enge Verbindung zu Christian Winkler, der ein sehr guter Freund ist von ihm, und natürlich HSV-Fan, hat sich dann so ein bisschen der Kreis geschlossen. Und wie gesagt, bei mir jetzt gerade die letzten Jahre in Düsseldorf waren schon sehr, sehr intensiv. Also ich stehe mit dem einen oder anderen dann noch im Austausch. Und aktuell dann wahrscheinlich am meisten mit Maxi Kamera, auch wenn er jetzt gerade nach Köln gewechselt ist.
Okay. Christian Winkler fiel jetzt schon ein, zwei Mal. Den habe ich hier auch noch bei mir auf der Agenda. Das müssen wir noch auf jeden Fall kurz besprechen, die Beziehung. Lass mich aber, wenn du hier im Podcast bist, was ich interessant finde, wo hast du so in der bisherigen Zeit in deiner Laufbahn, wo hast du am meisten, oder gibt es Punkte, wo du sagst, so rückblickend, da habe ich am meisten gelernt, am meisten mitgenommen? Oder ist das schwierig, weil es einfach viele Sachen gibt?
Natürlich behaupte ich mal, dass man, oder ich so ein Typ bin auch, der wirklich viel lernen möchte und viel mitnimmt, aber ganz, ganz interessant ist, mich hat mit Ablauf der letzten Saison einer darauf angesprochen, Mensch, jetzt gehst du in die dritte Saison in der zweiten Liga mit dem HSV und findest du nicht, dass es doch ein Fehler gewesen ist, aus Leverkusen wegzugehen? Es ist sehr schade, weil ich ja auch da eine hohe Affinität zu dem Verein immer gehabt habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt in den 2 Jahren oder 2,5 Jahren, als ich aus Leverkusen raus bin, nochmal unglaublich viel gelernt, weil der Club natürlich ein ganz anderer ist, weil man in den Leverkusen vieles schon routiniert ein bisschen gemacht hat und weil natürlich dann nochmal die Schwierigkeit dazu kommt, zweite Liga, Öffentlichkeit, finanzielle Schwierigkeiten, Corona. Und selber aus dem eigenen Umfeld auch nochmal rauszukommen, irgendwo ein Stück auch neu anzufangen, sich einen Freundeskreis aufzubauen, ein Umfeld aufzubauen, raus aus der Komfortzone, und das ist ja immer so eine Aussage, die es heißt, raus aus der Komfortzone und dann entwickelst du dich weiter, aber das kann ich nur bestätigen. Also Ortswechsel, ob das jetzt nach Hamburg ist, damals nach Heidelberg oder von Heidelberg zurück, oder auch mein Auslandsaufenthalt im halben Jahr in Südamerika, das sind so Entscheidungen gewesen, die natürlich auch immer ins Ungewisse waren, aber die einen definitiv nach vorne gebracht haben.
Ja. Gibt es spezielle Personen, wo du sagst, so ja, die haben mir irgendwie eine Tür geöffnet oder mit dem habe ich da, vielleicht waren es auch, manchmal sind es ja auch Zufälle, finde ich. Also es gibt ja immer mal so Begegnungen, wo sich dann gewisse Sachen draus entwickeln, was man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Gibt es sowas bei dir jetzt?
Ja, die kommen, also da bin ich felsenfest von überzeugt, dass es Personen gibt, die einem begegnen, aber man muss die Augen offen halten. Ich habe natürlich familiär immer sehr, sehr viele Unterstützung bekommen durch meine Eltern, durch die Geschwister. Aber gerade im Fußball, ob das dann Michael Reschke war, Rudi Völler, der Kontakt zu Leverkusen selber dann mal ganz am Anfang erst zu Rainer Kallmund und auch über die Geschäftsführer, die dann da waren. Also da habe ich schon sehr, sehr viel Unterstützung immer bekommen, weil sie vielleicht auch Spaß daran hatten, dass da ein junger, ehrgeiziger Typ ist. Ja, wie gesagt, man muss die Augen offen halten und das vielleicht auch ein bisschen annehmen, sich für vieles auch nicht zu schade sein. Also ich erlebe heute, dass es halt häufig ist, dass die Menschen sagen nicht, was kann ich alles dafür tun, sondern was bekomme ich. Aber meine Meinung ist immer so, die Welt wartet nicht auf dich. Also du musst schon bereit sein, vielleicht selber erst ein bisschen was zu investieren, und dann bin ich auch überzeugt, dass es Menschen gibt, die bereit sind, dir zu helfen und die dann vielleicht irgendwann auftauchen, wenn du gar nicht daran denkst. Ja.
So, und dann habe ich es eben gesagt, Christian Winkler, fiel jetzt schon ein paar Mal im Podcast, das müssen wir jetzt mal aufklären. Also da gibt es, würdest du sagen, eine enge Beziehung, einen engen Austausch zum Eishockey, oder ist das eher über die HSV-Leidenschaft? Bei ihm würde ich ja fast sagen, das teilt uns alle dann ja, es ist ja eine HSV-Liebe, ja. Die ihn auch begleitet und die in ihm wohnt. Wie ist diese Verbindung zustande gekommen zwischen euch?
Ja, die ist wieder durch Tobias Schweinsteiger entstanden, weil die sich persönlich sehr lange schon kennen und weil Christian ja auch durch familiäre Verbindung früh HSV-Fan geworden ist, uns vor Corona häufig besucht hat, sofern das in seinen Eishockey-Kalender gepasst hat. Und ja, wir den Austausch auch gerne gesehen haben, wie gesagt, ich die Verbindung auch zum Eishockey habe, und die hat bis heute angehalten, meistens dann eben nur via Telefon, weil das Reisen ja nicht ganz so einfach ist, aber wenn ich ehrlich bin, dann sehe, dass München spielt, dann guckst du natürlich auch mal rein, oder vor allen Dingen dann am Ende, wie sie gespielt haben, schickst mal eine Nachricht und gratulierst, und ja, also das ist eine Verbindung im Prinzip über verschiedene Seiten, die dann eben am Ende auf den HSV zurückzuführen ist. Mhm.
Gut, er war hier auch schon im Podcast, und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, du hast damals eine Frage gestellt, das war mega, dass es geklappt hat, und er hat natürlich auch eine geschickt, und die werde ich dir jetzt vorspielen.
Ich hab's befürchtet,
ja. Ja, nee, du musst dir keine Sorgen machen, also los geht's.
Servus Jonas, da ist der Winky. Ich hoffe, es geht dir gut. Anhand der letzten Ergebnisse beim HSV gehe ich schwer davon aus. Habt ihr eine richtige Handschrift und vor allem habt ihr einen Plan. Spielt mit vielen jungen Spielern Und ich glaube, in dem Jahr, auch wenn man es nicht laut sagen sollte, ist es soweit. Der HSV klopft wieder nach oben an. Ich hätte mal zwei Fragen an dich, Jonas. Zum einen, ich meine, du bist ja viel unterwegs, bist triebig, kümmerst dich um sehr, sehr vieles. Da würde mich immer ganz gerne interessieren, wann und wie nimmst du dir auch mal eine Auszeit zum Entspannen und was machst du da dann? Und die zweite Frage, ich weiß ja, dass du die DEG im Herzen trägst, das ist auch gut so, denn du bist ja nicht unweit der Bremenstraße aufgewachsen. Aber wenn du heute noch mehr jung wärst, würdest du vielleicht Eishockeyspieler werden? Ich freue mich auf deine Antworten, wünsche dir alles, alles Gute, Jonas, bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder sehen. Ja, servus!
Ja, interessante Fragen. Dieses Thema Abschalten ist wirklich etwas, was nicht immer so einfach ist. Da spielt für mich natürlich Freunde, Familie eine große Rolle. Also gerade nach Spielen selber habe ich mich irgendwann mal dazu gezwungen, wirklich etwas zu machen, was nicht mit Fußball zu tun hat, weil die Emotionen da oft noch eine Rolle spielen, weil du den Tag danach eigentlich brauchst, um klar zu analysieren. Das ist mir über die Jahre mittlerweile ganz gut gelungen. Also dann ist es eben das klassische Thema, dass ich vielleicht nach einem verlorenen Spiel dann, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt Lust habe zu reden oder so, dann zu Hause sitze und ein Eishockeyspiel gucke.
Ja, sehr gut. Mach das weiter so.
Ja, genau. Ich habe guten Freundeskreis jetzt hier in Hamburg auch tolle Leute kennengelernt, die viel aus dem Sport kommen, viel aus dem Leistungssport auch kommen, mit denen man sich darüber auch austauschen kann oder die einen auch mal mitziehen zum Tennismatch oder mittlerweile auch mal auf dem Golfplatz, was ich nie gedacht hätte, dass ich da so viel Spaß dran habe. Aber das ist eigentlich ein super Beispiel, um abzuschalten in der Natur, nicht getrieben von Hektik oder sonst was, aber dann doch mit Competition und irgendwo Wettkampfgeist. Also das sind so Dinge, da zwinge ich mich dann dazu oder habe mich viel mehr dazu gezwungen. Mittlerweile klappt es ganz gut automatisch. Also etwas zu machen, was nicht mit Fußball zu tun hat, bewusst.
Kurze Nachfrage, weiß ich ja auch, Tennis und Golf, sag mal kurz, wie ist da so der aktuelle Leistungsstand, wie bist du zufrieden?
Dadurch, dass Fußball immer ein großes Thema war und ich ja auch wirklich viel Fußball gespielt habe, würde ich mich jetzt nicht mehr in die internationale Klasse einreihen, aber der Fortschritt, und ich glaube, das ist auch etwas, was einen dann nochmal so ein bisschen pusht, ist, dass du etwas mehr oder weniger neu lernst und wenn du da ehrgeizig dran bleibst, auch schnell nach vorne kommst. Also für mein erstes Jahr im Golf, glaube ich, bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Ja. Hey, aber du bist ja dann auch ehrgeizig in dem Bereich und das soll sich dann ja auch weiterentwickeln. Genau, ja. Und dann wieder zurück zur zweiten Frage von Winky. Da hat er gefragt, ob du eigentlich jetzt in der Nachbetrachtung dir auch vorstellen könntest, Eishockeyspieler zu sein, zu
werden. Es ist super, super spannend, weil ich habe es ja eingangs erwähnt, ich habe viele Sportarten verfolgt. Die Leidenschaft Fußball war vielleicht etwas größer, aber es war dann schon die Überlegung, so was machst du? Also ein bisschen ausprobiert, mal den Basketball in die Hand genommen. Das hätte jetzt von der Länge auch ganz gut gepasst, aber es gab meine Altersklasse nicht. Also die waren alle schon 3 Jahre älter, dann mindestens genauso groß, eher größer und kräftiger. Es hat nicht so viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich mal die Gelegenheit, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, bei irgendeinem Spiel in Landshut zuzuschauen. Und durch die Kontakte meines Vaters saßen wir dann irgendwie abends bei Kühnhackels zu Hause. Die hatten dann im Keller, hatten sie dann Eishockey-Tor stehen, wo der kleine, ich glaube, der Tom müsste gewesen sein, schon draufgeschossen hat. Und irgendwie hat mir das, hatte ich zum ersten Mal auch einen Schläger und da hat mir es gefallen. Und in Düsseldorf war Eishockey da eben modern. Und da habe ich in der Tat überlegt, ob ich nicht mit Eishockey anfange. Wir sind dann aber kurze Zeit später nach Heidelberg gezogen, aufs Dorf gezogen. Und die Jungs, die ich da kennengelernt habe, waren halt auch alle im Fußballverein. Und dann war ich dann doch eben auf dem grünen Rasen, auch wenn es damals noch Asche war. Sehr spannende Frage, würde ich nicht ausschließen. Also ich habe immer viel Spaß gehabt mit dem Schläger in der Hand. Wie gesagt, mehr auf Inlinern, weil das Eis jetzt nicht so verfügbar war. Aber Ich hätte große Lust, mal wieder aufs Eis zu gehen und vielleicht da auch meine Schlittschuhfertigkeiten noch zu verbessern. Also da ist die Luft auch noch da. Ja.
Super, dann haben wir das auch. Und abschließende Frage, guckst du natürlich von außen drauf. Wen siehst du vorne in der DEL? Jetzt habe gerade gestern, gab es ja dieses Duell der Großen, sage ich mal. Die Mannheimer haben gegen Red Bull München gespielt. Mannheim hat gewonnen. Die spielen jetzt auch unter der Woche, glaube ich, wenn ich jetzt richtig davor bin, spielen die schon wieder gegeneinander. Wie guckst du da drauf? Wer könnte sich am Ende durchsetzen bei uns in der Liga?
Ja, das sind natürlich vielleicht die zwei großen Teams, auch mit den besten Möglichkeiten. Durch meine Heidelberger Zeit weiß ich, dass der Sohn von Dietmar Hopp da auch eine gewisse Affinität für hat und das Ganze auch aber wirklich auch professionell auch pusht. Das ist natürlich gut für die Sportart. Mein Gefühl sagt, dass die Mannheimer vielleicht aktuell etwas weiter sind oder vielleicht etwas reifer sind, aber die Saison ist noch lang und so wie ich auch Winky kenne, werden sie nicht aufgeben und haben natürlich da auch mit einem Trainer einen, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Ich bin aber auch noch gespannt, was gerade dann, wenn es in die Playoffs geht, so hinten ran passiert. Und Eisbären Berlin war ja auch so ein Thema, da hatte ich mit Matthias Niederberger auch drüber geschrieben. Du wechselst den Verein als Düsseldorfer Legende so ein bisschen, hast einen schweren Start, es ist alles nicht ganz so einfach. Und dann kommt noch Corona oder die Post-Corona-Zeit und irgendwie fangen die sich und dann werden sie immer stärker und am Ende werden sie deutscher Meister. Also das ist ja das Schöne. Ärgerlich dann für Winky, glaube ich, in der Vorsaison, dass sie sehr dominant gespielt haben und dann wird die Meisterschaft nicht ausgetragen. Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, Mannheim und München definitiv oben dabei, aber ich würde mich noch nicht festlegen, dass es unbedingt einer der beiden sein wird.
Ein Pro für die Liga, ja, ne? Dass diese Spannung da ist und dass man...
ein Pro für die Liga, auch wenn man weiter nach unten geht. Also du hast ein neues Team mit Bietigheim, die irgendwie auch Spaß machen zuzugucken. Wenn ich auf meine Düsseldorfer sehe, viele haben die abgeschrieben. Ich glaube, Etat irgendwie wieder halbiert und die halbe oder dreiviertel Mannschaft weggelaufen. Und trotzdem spielen sie eine gute Rolle, auch wenn es jetzt ja wieder schwierig ist, mit der Corona-Pause. Dann hast du Überraschung, oder was heißt Überraschungsergebnisse? Gute Ergebnisse. Und dann, so wie gestern, gehst du dann mal gegen Krefeld unter, die vielleicht etwas weiter unten stehen. Also das macht schon Spaß, dass es wirklich auch oft enge Spiele einfach sind. Und, trotzdem am Ende ist es eine lange Saison und wenn es dann in die Playoffs geht, glaube ich, können einfach diese Clubs wie München und Mannheim dann nochmal eine Schippe drauflegen.
Super. Und willst du Winky noch zum Abschluss irgendwas mit auf den Weg geben? Weil er hat ja vorher auch ein paar Sachen gesagt. Er ist dann ja schon auch eher da mit denen unterwegs, die euch jetzt zum Aufstiegskreis zählen. Also er hat ja ganz klar gesagt, der Weg geht nach oben.
Ja, er ist natürlich auch sehr emotional. Das ist dann immer einfacher, wenn du selber nicht in der Funktion bist, sondern in der Hinsicht Fan. Aber das ist schön. Also die Nachrichten, die ich von ihm bekomme, die sind immer sehr, 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 sehr direkt und sehr ehrlich auch zu nehmen. Und es ist schön, jemanden da zu haben, der auch so eng dabei ist. Aber das belassen wir dann alles lieber auf dem eigenen Kanal.
Ja. Alles gut, okay. Alles klar, Jonas, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das hat viel Spaß gemacht. Bei den Insights und so, wie du das verfolgst, glaube ich, schreit das irgendwann mal nach einer Wiederholung hier im Podcast.
Gerne,
ja. Vielen Dank, alles Gute.
Dankeschön.
Ciao. Ciao.
Das war die Folge mit Jonas Bold. Vielen Dank an dieser Stelle an die Kollegen vom HSV, Lars Wegener und Franziska Richter für die reibungslose Umsetzung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar spannende sowie interessante Aussagen mitnehmen und Jonas Bold mal von einer anderen Seite kennenlernen. Dass wir ihn weiterhin bei uns im Eishockey als leidenschaftlichen Fan sehen, ist spätestens seit dieser Folge wohl klar. Ich freue mich natürlich über positive Bewertungen sowie Abos, solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.